Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und heute bei mir zu Gast einer der führenden AI-Experten, Podcast-Host zum Thema künstliche Intelligenz, aber vor allem einer der Partner von Cherry Ventures, Jasper Masemann.
Sehr viele Sachen, wo ich quasi auf einem starken Datenschatz sitze, als HubSpot und ich habe natürlich auch die Einverständnis meiner User, dass ich diesen Datenschatz benutzen darf, dann kann ich natürlich sehr viel Automatisierung machen. Also wenn die Leute eh über mich automatisierte E-Mails rausschicken, natürlich sollte ich die mit Large Language Models verbessern und auch die Antworten darauf. Also das macht total Sinn. Dann auch so ein Salesforce kann natürlich ganz andere Analytics plötzlich mal reinbringen. Aber so, und das sind jetzt auch ja sicherlich keine großen Produkte. Alles, was aber im Kern sehr proprietär Daten erstellt, verwendet, auch enriched, kann schon eine eigenständige Suite werden.
Ihr Lieben, KI ist in aller Munde, aber manchmal fällt es nicht ganz einfach, mir auch persönlich die aktuellen Entwicklungen nachzuverfolgen und überhaupt eine Einschätzung zu treffen, welche Auswirkungen denn KI auf das SaaS-Ökosystem hier in Europa hat. Daher freue ich mich umso mehr, Jasper begrüßen zu dürfen heute in der Show. Jasper, sicherlich einer der Partner im VC-Umfeld, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch den eigenen Podcast dazu hat, Jasper und Lutz, powered by Cherry Ventures. Da kriegt ihr noch viel, viel größere Insights als in der heutigen Folge. Aber wer es kompakt haben will und wirklich mal verstehen will, was ist in den letzten 12 Monaten in KI passiert? Welche großen Probleme, die es bis dato gab, wurden gelöst in der letzten Zeit und welche Restriktionen bestehen aktuell? Wen es interessiert, wo wir stehen in Text, in Bild und Voice und welche Applikationen in SaaS bereits sehr erfolgreich in Europa unterwegs sind, der sollte reinhören in die nächsten 45 Minuten. Wir sprechen über AI-Agents, wir sprechen über das Potenzial einzelner individueller Lösungen versus die großen Suiten von HubSpot und von Salesforce, sprechen über Jaspers Investment-Appetit, was sind Teams und Go-to-Market-Modelle, die er super spannend findet und viele, viele Insights, viele, viele Einordnungen, in Summe den State of AI in SaaS. Das gibt's in den nächsten 45 Minuten mit Jasper Masemann und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Artist on Air. Und heute bei mir zu Gast, zum wiederholten Male, Jasper. Jasper, ich grüße dich.
Moin Julius, grüße dich auch.
Welcome back. Ich hatte zwei sehr spannende Gespräche schon mit dir in den letzten 2 Jahren. Und heute sprechen wir tief über das Thema AI. Freue ich mich sehr drauf, aber bevor wir das machen, ich glaube, vielleicht kennt dich noch nicht jeder unserer HörerInnen. Stell dich bitte gerne mal kurz vor, was machst du und wer bist du?
Klar, sehr gerne. Also ich bin Partner bei Cherry Ventures, mache seit 8 Jahren Venture Capital, fokussiere mich auf Software Applications, da gehört AI dazu, da gehört auch Cyber Security dazu. Oder ganz grob gesagt, ich mag einfach Teams sehr gerne, die Probleme, große Probleme mit Technik lösen. Und dann helfe ich eher so auf der kommerziellen Seite, also wie finde ich Product Market Fit, wie skaliere ich das danach, mit welchen Ansätzen. Hintergrund, ich bin einfach BWLer und bin leider technisch nicht so stark, ich mag das sehr gerne und war auch selber mal Gründer, habe eine eigene Firma alleine gegründet mit eigenem Geld und einem Angel und habe das dann großgezogen und verkauft, war vorher Corporate Finance BCG, das heißt so die klassische BWLer-Schiene und kann auch Firmen verkaufen. Genau, und Cherry, wir sind ein 300 Millionen Early Stage Fund, sicherlich einer der besten in Europa, nach unserer Meinung und auch meiner Meinung. Deswegen bin ich dort letztes Jahr auch hingewechselt von vorher HV Capital und helfen halt sehr, sehr eng Gründern, weil wir alle Operator sind. Wir verstehen das, glaube ich, ganz gut, haben Zalando mitskaliert, Spotify, Uber und eben auch kleinere Firmen und wollen einfach Founders First sein. Das ist unsere Philosophie, unsere Kultur und deswegen sehr ehrlich, sehr direkt. Hoffentlich auch verständlich und hilfreich.
Ja, sehr spannende Reise, Jasper. Und ich glaube, die ersten Monate bei Cherry waren, wie du mir berichtet hast, intensiv, aber auch sehr, sehr intellektuell spannend. Mich würde natürlich interessieren, woher rührt deine Begeisterung für künstliche Intelligenz? Du bist natürlich viel im SaaS-Bereich unterwegs, aber beschäftigst dich inhaltlich zu dem Thema, hast einen eigenen Podcast, den packen wir gerne in die Shownotes. Woher kommt diese Passion?
Also ganz simpel, ich baue einfach gern Sachen und mich fasziniert Technik. Ich habe ja auch hier, jetzt sehen die Hörer das nicht, aber ich habe wahnsinnig viel Lego hier in meinem Homeoffice. Ich habe früher mal so ein bisschen damit gespielt, mit dem Gedanken natürlich auch Informatik zu studieren, habe es leider nicht gemacht. So, also Hintergrund war einfach damals, ich habe natürlich gute Gründer gesucht vor jetzt auch 9 Jahren, als ich angefangen habe. Und da war ein Team bei, das waren die zwei der ehemaligen SumUp-Gründer, die haben Zeitgold gebaut, die haben gesagt, wir wollen die Buchhaltung für kleine Restaurants automatisieren. Das geht nicht mit normaler deterministischer Statistik. Da brauchen wir was anderes für und haben dann einen israelischen Co-Gründer gefunden. Im Valley haben sie leider niemanden gefunden. Das war damals so diese erste AI-Welle oder Supervised Learning AI-Welle. Wahrscheinlich war es dann eher die 20. Welle. Und was mich halt sehr daran fasziniert hat, ist, es gab ein ganz, ganz großes Problem und sich dann damit zu beschäftigen, wie kann ich das eigentlich lösen und vor allem, wie kann ich es über die Zeit lösen, weil du baust ja nie die perfekte, niemand baut ja SAP von 0 auf 100%, sondern muss ja irgendwo anfangen. Und die Faszination der Logik dahinter, den fand ich sehr, sehr interessant und gleichzeitig auch mit diese Interaktion mit dem Kunden, was ja eigentlich die wirkliche Herausforderung ist, weil wenn du deterministisch Software schreibst, dann weißt du ja de facto, was du da schreibst, das ist ja ein Regelwerk. Aber das auf eine Zeitachse zu legen und zu sagen, das braucht der Kunde jetzt, das können wir lösen, das braucht der Kunde eigentlich noch dringend, das können wir jetzt aber noch nicht lösen. Diese intellektuelle und praktische Herausforderung, die fasziniert mich einfach immer wieder. Ich will meinen Consumer-Kollegen da gar nichts Negatives anrechnen. Das ist ja von der Skalierung und also gerade diese ganze Zalando-Story oder Spotify ist ja beeindruckend. Aber da habe ich natürlich viel schneller ein Product-Market-Fit und Feedback. Leute kaufen Schuhe, jetzt muss ich natürlich nur die irgendwie erreichen. Leute hören Musik. Das Produkt war sicherlich sehr viel komplexer zu bauen, also mindestens in einigen Ebenen. Aber dieses dann auch Product-Market-Fit finden mit den richtigen Features, das richtige Feature-Set im richtigen Segment, ich finde einfach diese krasse Komplexität der Herausforderungen super, super interessant. Und da helfe ich dann auch gerne den Gründern eher mit so einem, sollte man das nicht machen oder wir haben das und das bei einer anderen Firma gesehen, weil ich es ja nicht technisch weiß, ein bisschen naiv und dann kam natürlich der technische Feedback und dann, ja, das ist schwierig zu bauen, mal gucken.
Product Market Fit ist ein gutes Thema, Jasper. Wir beide haben uns schon mal sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten. Wer da Lust hat, reinzuhören, verweisen wir gerne auch drauf auf eine unserer früheren Episoden. Heute wollen wir sprechen, wo stehen wir mit AI in SaaS hier in Europa? Und ich glaube, um da sinnvoll reinzukommen und einzusteigen, macht es, glaube ich, Sinn, sich einmal anzugucken, was ist eigentlich im letzten Jahr, in den letzten 15, 18 Monaten passiert.
Ja, also es gab natürlich einige große Entwicklungen, die waren auch schon davor, also die waren auch schon 2022, man denkt eben an ChatGPT oder diese ganzen OpenAI-Releases, die rauskamen, also am Anfang sehr simpel und dann immer, immer stärker, das kam dann natürlich, also richtig groß wurde es mit 4, aber auch schon vorher mit 3 und 3.5, weil man einfach interagieren konnte mit dem Produkt, die Antworten waren nicht immer perfekt, und was passierte dann letztes Jahr, dass man einfach gemerkt hatte, also auch als End-User, wow, die Qualität steigt einfach massiv an. Ich kriege wirklich exakte Antworten. Ich kann auch mal nachfragen. Die Antworten werden spezieller. Das Gleiche, also das war auf der Textebene. Im Endeffekt ist ja AI nichts anderes, also jedenfalls diese Large Language Models, als eine Vorhersage des nächsten Wortes und des gesamten Verständnisses des gesamten Zusammenhangs, aber gleichzeitig eben auch ein Verständnis von Text im Internet, worauf die trainiert wurden. So, das Gleiche passierte bei Midjourney und vielen anderen Stable Diffusion-basierten Modellen, die einfach Bilder gebaut haben auf Basis von Text-Input. Das heißt, ich habe immer präzisere Ergebnisse bekommen. Die Leute hatten nicht mehr 5 Arme und so weiter. Und auch auf der Sprachebene wurde es halt immer besser. Ich glaube, so eine sehr bekannte oder bekanntere Firma ist 11 Labs. Da kannst du deine Stimme aufnehmen. Ich habe da vorgestern mit jemandem gesprochen, hat seine Stimme aufgenommen und tippt dann immer Text ein und schickt dann seinen Freunden Voice-Nachrichten von sich, die aber per Text-Input passiert sind. So, das ist natürlich ein massive Entwicklung, weil einfach die Präzision hoch ist. Also ursprünglich war das ja auch im Supervised Learning-Bereich so, man hat halt Fehler erster und zweiter Ordnung gehabt. Also das Modell denkt, es ist falsch, aber es ist richtig und andersrum. Und ich muss halt den Output irgendwie unter Kontrolle kriegen und der war wahnsinnig gut. Aber der wurde halt sehr viel besser, weil natürlich auch ein OpenAI, die schmeißen nicht nur Compute Power von Microsoft Azure drauf. Da hat man jetzt ja auch so ein bisschen die Gerüchte gehört, die wohl sehr wahr sind, dass diese 10 Milliarden Investment und mehr die Microsoft gemacht hat, die muss OpenAI komplett zurückzahlen über Umsätze, 75% Anteil war es, glaube ich, sondern gleichzeitig auch das Modell selber noch trainieren mit menschlichem Input, also dieses Reinforcement Learning Funktionen, die dahinter stehen. Das heißt, das hat massiv einfach dazu geführt, dass die Leute den Modellen immer mehr vertraut haben. Historisch war es so, der Output wurde erst dann besser, wenn ich gelabelt habe, also mir die Daten angeschaut habe, die ich reingegeben habe, dem Modell erklärt habe, was die Daten sind. Das war wahnsinnig aufwendig und ich brauchte halt auch sehr, sehr gute Data Scientists, also Profis einfach auf dem Thema, um das Ganze zu managen. Und jetzt, in Anführungszeichen, kippe ich einfach nur mehr Daten rein und die Modelle werden auch mehr powerful einfach durch die Weiterentwicklung. Und der letzte Teil, den ich noch erwähnen kann, ist einfach Open Source. Also es ist auch viel transparenter geworden. Meta ist da ein großer Treiber, also Facebook, die Facebook-Mutter. Die haben einfach das Rieseninteresse, hatten sie auch in der Vergangenheit, die veröffentlichen gerne viel, einfach Infrastrukturkosten runterzubringen. Die sagen, wir sind keine B2B-Software-Firma, wir sind eine Consumer-Firma. Wir wollen aber auch nicht abhängig sein von den ganzen Infrastrukturanbietern. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich nach außen zu bringen von unseren Sachen, die dann natürlich hoffentlich die Preise drücken. Ist auch gut so. Daraus sind einige Sachen rausgekommen, unter anderem Mistral beispielsweise in Deutschland haben wir Aleph Alpha und einfach die auf Basis dieser ganzen Entwicklung mithalten konnten. Mistral ist ja super erfolgreich, mittlerweile auch im Valley. Das führt dazu, dass wir eine Wettbewerbssituation haben und einfach alle Modelle immer schneller werden und auch ein Google und jetzt ja mittlerweile ein Apple wohl in der zweiten Jahreshälfte, jetzt haben sie ja ihr Autoprojekt eingestampft, einfach alle draufspringen und sagen, wir wollen jetzt auch dabei sein. Qualität wird besser. Ich glaube, das Einzige, was noch nicht so richtig gut ist, ist Video. Da gab's ja Runway ML, auch eine tolle Firma. Aber Sora, wenn ich jetzt den Namen richtig im Kopf habe, von OpenAI, hat da jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also einfach, wie kreiere ich bewegte Bilder, die nicht total seltsam aussehen? Ich weiß nicht, wer mal Runway ausprobiert hat, weil das einfach hochkomplex ist. Oder die Generierung von 3D-Grafiken, das ist sicherlich auch noch ein sehr komplexer Anteil, einfach weil es so viele Parameter sind.
Eine Nachfrage vielleicht von mir als Laien zu dem Thema, Jasper, zur Verbesserung dieser Modelle, wie diese stattfinden. Du hast gesagt, okay, mehr Daten reinkippen, aber ich hatte auch mitgenommen, es gibt schon sozusagen einen iterativen Prozess, wo die Ergebnisse, die das LLM ausspuckt, von Menschen supervised werden und dann sozusagen Feedback zurückgegeben wird, welche Daten korrekt sind, welche Daten falsch sind. Wie funktioniert das aktuell Stand heute? Was ist sozusagen der beste Prozess, um die Modelle besser zu machen?
Genau, also früher war es ja de facto so, dass ich Daten reingespielt habe und dem Modell ungefähr gesagt habe, was gute und schlechte Daten sind und auch für den Output, also dieses Labeling-Thema und oder was die Daten überhaupt heißen. Jetzt haben wir natürlich eine viel größere Freiheit, einfach weil diese Large Language Models so ein Grundverständnis von Sprache haben, jetzt mal als der Beispiel, aber auch gleichzeitig die Vision-Modelle von Bildern. So, und was ich dann mache ist, ich gebe halt bestimmte Input-Parameter von Menschen rein, sage, der Output war gut, der Output war schlecht, weiß man vielleicht bei OpenAI, so Daumen hoch, Daumen runter. Und dann gibt's eine Beschleunigungsfunktion dahinter, dieses Reinforcement Learning, was eigentlich also eine Automatisierung ist, weil ich dem Modell sage, optimier dich mal auf ein Ergebnis. Das ist ja quasi Reinforcement Learning. Und dann bitte mehr Thumbs Up oder mehr Thumbs Up unterstützen. Nicht nur jetzt diesen einen Datenpunkt, sondern alle auch historischen, die so ähnlich sind. Jetzt mal so ganz simplifiziert, ja. Liebe Data Scientist, bitte erschieß mich nicht. und dann gibt's natürlich noch den RAG-Teil, der große RAG-Trend. Ich würde da jetzt gar nicht zu technisch werden. Wir haben einen sehr schönen Podcast dazu gemacht, wer da gerne recherchieren möchte, wo man einfach den Modellen auch noch über einen zweiten Input-Parameter sagen kann, hier, das ist das, was ich persönlich brauche, für meine Firma, für mein Produkt, weil ja natürlich OpenAI, ChatGPT, die ganzen Modelle, auch ein Mistral, sind natürlich auf eine große Datenbasis, das ganze Internet trainiert und jetzt nicht auf zum Beispiel den persönlichen Geschmack von Julius.
Ja, sehr generalistisch ausgelegt, nicht unbedingt auf meine Position. Ein Thema, was in den letzten Wochen ja auch stark in den Medien war, war so Foundation Model in Europa. Ja. Ich glaube, die viele oder fast nahezu alle, nicht alle, aber eine Großzahl der Modelle sind nicht in der EU. Und es gab einen Versuch hier. Wie siehst du denn aktuell so die europäische Position bei wirklich den Foundation Models? Erstmal, wie kritisch guckt ihr da vielleicht auch als Fonds drauf? Also würde mich persönlich sehr interessieren.
Ja, also wir als Fonds sind, wir haben natürlich mit allen gesprochen. Wir sind eher die Leute, die auf Applications investieren. Das heißt, wir schauen uns Infrastruktur, technische Trends an und versuchen abzuleiten, was das jetzt für Probleme konkret beim Kunden löst. Ich finde es großartig, was bei Aleph Alpha Mistral gemacht, versucht wird. Da gibt es jetzt auch noch so ein paar andere Teams, die speziellere Modelle entwickeln. Einfach auch eben dadurch, dass man aufsetzen konnte auf die Vorarbeit, die sicherlich viel aus USA kam. Und dann eben sagt, guck mal, ich habe sehr Sprachen angewandt, also Mistral performt ja sehr, sehr gut, multilingual, performt auch sehr, sehr gut auf allgemeinen Benchmarks, ne? Kommt noch nicht ganz, soweit ich jetzt, wenn ich jetzt, es gibt so wahnsinnig viele Benchmarks, nicht ganz an ChatGPT ran oder an GPT-4 ist korrekter, aber da ist natürlich auch viel mehr Geld reingeflossen jetzt mal im Vergleich. So, und deswegen ist das, finde ich, sehr wichtig. Es ist auch sehr wichtig auf der Ebene Security Compliance. Auf der anderen Seite haben wir es bei Cloud ja genauso gesehen, dass wir natürlich die Performance der Hyperscaler nicht rangekommen sind mit europäischen Firmen. Da gab es ja viele Initiativen. Und dann die Hyperscaler de facto gesagt haben, ja gut, also was brauchst du denn? Ich unterschreibe einen Vertrag mit dir. Ich stelle die Server in Frankfurt hin. Das reicht doch. Und das hat auch gereicht. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also es bricht jetzt nicht dadurch die europäische Wirtschaft zusammen. Nichtsdestotrotz glauben wir eher andersrum, dass es eine große Chance gibt, weil wir in der EU schon andere Anforderungen haben und auch scheinbar Vorreiter sind bei einigen Sachen wie AI Act, also wo jetzt einfach mal sehr konkret formuliert wurde, was eine Firma machen darf und nicht machen darf und wo auch Strafen hinterliegen. Das Gleiche hatten wir auch bei GDPR, da waren wir auch Vorreiter. Wir sehen das auch im Cybersecurity-Bereich. Also es ist schon, die europäische Perspektive führt halt schon zu anderen Produkten als die amerikanische Perspektive. Und ich glaube, da kann Mistral viel machen, aber eben auch andere Firmen.
Sehr spannender Gesichtspunkt. Erstmal, mich würde jetzt mal interessieren, okay, lass uns mal nach vorne schauen. Nächste 12 Monate. Ist ja aktuell eine Zeit, wo sozusagen extrem schnell iteriert wird, ja, wo neue Launches von neuen Modellen von den unterschiedlichsten Playern gefühlt im Wochentakt passieren. Wo geht die Reise hin in den nächsten 12 Monaten? Was denkst du, wo wird passieren? Wo sollten vielleicht auch GründerInnen jetzt schon mal ein Auge drauf haben? Was sollten sie verfolgen? Es werden immer mehr Modelle verfügbar. Ich glaube, ich als Gründerin selbst hatte sicherlich ein Orientierungsproblem irgendwann, weil natürlich das Verständnis der Modelle auf einer oberflächlichen Art und Weise sehr, sehr schwierig ist zu bekommen. Wie kann man sich da orientieren? Was wird passieren?
Ja, ich glaube, das Schöne ist, wir sind alle, also alle diese Sachen sind API first. Das heißt, ich kann ein Produkt bauen, ich sollte es so bauen, dass es mit unterschiedlichen Modellen kommunizieren kann, und dann kann ich sie frei mehr oder weniger austauschen. Klar, so ein bisschen kommt Input-Output anders an, aber da sollte ich auf jeden Fall sehr flexibel sein. Und ich sag mal so, die simpelste Ansatz ist immer mit ChatGPT anzufangen. Weil es ist zwar zum Teil teuer, wobei Turbo jetzt gar nicht mehr so teuer wird und die Preise sinken auch weiter. Aber am Anfang, gerade wenn ich so die ersten Produkte baue, sollte ich mir vielleicht über meine Margen noch nicht so viel Sorgen machen. Und ich glaube, eine Kernannahme kann schon sein, es wird günstiger, es commoditized weiter, es gibt Wettbewerb. So, das passt, das wird schon passen. So, die zweite Sache ist Präzision. Wird sicherlich steigen, also Output-Präzision. Und ich werde die sicherlich auch leichter erreichen mit weniger Compute. Aber trotzdem muss ich natürlich erstmal an das Level kommen, dass das, was mein Produkt mit AI ausspuckt, dass das gut genug ist für meinen Kunden oder gut genug für diese interne Aufgabe. Vielleicht habe ich auch einen internen Kunden, die ich lösen will. Und da wird sicherlich noch einige Verbesserungen geben. Das dritte ist, diese ganzen Modelle müssen alle Geld verdienen. Trotzdem. Und das macht man ja seltenst dann im Kern, sondern eher wahrscheinlich über extra Services eher nicht. Das sind ja alle Softwarefirmen, sondern wahrscheinlich Toolings, die man drumherum anbietet. Also wie das man ja auch von den Hyperscalern kennt. Wir waren letztes Jahr, haben nicht investiert in AI-Tooling. MLOps war so ein Stichwort, AI-Ops. Da ist einfach wahnsinnig viel commoditized worden zur schnellen Bewegung. Hat aber auch gleichzeitig den Vorteil für die Firmen, dass vieles, was vielleicht jetzt aktuell noch schwierig ist, zukünftig gelöst wird. Auch die Open-Source-Community ist natürlich super. Aber ich brauche eine Person, eher mehr, in meiner Firma, die Lust hat, sich in immer wieder neue Tools einzulesen und die auszuprobieren. Es gibt ja Menschen, die mögen sowas gerne. Und die sind genau die, die ich brauche. Ne? Weil ich darf eigentlich nicht aufhören und mich zufrieden geben, weil in 3 Wochen kommt schon wieder das nächste gute Ding. Genau. Und das Dritte ist, Datenverarbeitung ist immer noch ein Problem. Also saubere Daten, shit in, shit out, wenn ich das hier so im Podcast sagen darf, sonst müssen wir es wegpiepen. Also wenn schlechte Daten reinkommen, kommen leider meistens auch schlechtere Ergebnisse raus. Das heißt, ich brauche jemanden, einen Data Engineer, wie man das auch immer nennen will, eine Person, die in der Lage ist, Daten aufzubereiten für diese Modelle. Das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion. Das wird auch nicht so schnell weggehen, dass das irgendwie automatisiert passiert.
Wie schaffe ich es denn, erstmal, du hast es vorhin schon erwähnt, dass die sehr generalistischen Modelle, die ich nutzbar machen kann über APIs, dass die sozusagen meinen speziellen Use Case über Zeit besser verstehen? Also sozusagen, wie kann ich einen Filter bauen oder einen zusätzlichen Layer, dass das Modell sich auf meine Bedürfnisse anpasst? Wie funktioniert das aktuell?
Das ist das Feintuning und das ist das RAG. Das heißt, ich muss einfach, also es sind zwei unterschiedliche Ansätze. also jetzt kann man drüber streiten, aber was ich immer mehr höre, dass man beide machen sollte und da sollten sich die Hörer auch dann zu informieren. Da gibt es auch Tooling drumherum. Im Endeffekt gebe ich Daten rein, die gelabelt sind, also wo ich dem Modell erklärt habe, was das bedeutet, was ich gut und was ich schlecht finde, und damit verbessere ich die Modelle über die Zeit. Wenn ich ganz extrem sein will, dann gehe ich zu Llama und lade mir das runter oder meinetwegen auch Mistral und mache das dann selber, also ne, mache auch die Weights selber etc. für mich und baue quasi, passt das Modell für mich an. Das ist dann aber wahrscheinlich die Extremvariante, da haben die wenigsten Leute Ressourcen für. So, und zukünftig, was man sehr wahrscheinlich mehr bekommen wird, ist einfach aus einem reinen Feedback-Loop der User heraus, dass man definieren kann, was gut, was schlecht ist und darüber die Modelle trainiert. Es ist aber wahrscheinlich aktuell noch eine längere Zeit so, dass ich über diesen RAG-Feintuning-Ansatz eher in so einer Art Batches nicht kontinuierlich arbeite, also immer wieder schrittweise die Modelle optimiere.
Jetzt sind die Modelle das eine und du hast schon gesagt, ihr investiert in den Application Layer, also sozusagen in Anwendungsfälle, die dann auch für den Kunden eigentlich interessant werden, Jasper. Jetzt ist jedes Pitch-Deck, was du bekommst und was ich wahrscheinlich auch bekomme, in irgendeiner Art und Weise AI gelabelt. Ihr als Investor, wie schaut ihr da drauf? Wie differenziert ihr erstmal, okay, was ist wirklich eine AI-Kernfunktionalität? Das heißt, das Modell beruht wirklich auf einem komplexen Case, der gelöst wird. Oder ist es irgendwie von außen angestrichen, nice to have, ein bisschen Marketing. Wo zieht ihr da die Grenze? Oder was muss gegeben sein, damit ihr das wirklich so klassifiziert, dass es für euch spannend wird?
Ja, also ich glaube, die Antwort, die ich jetzt geben kann und die ich auch in 20 Jahren geben werde, ist immer wir unterstützen Teams, die große Probleme tief verstehen und eine Vorstellung der Lösung haben. Vorstellung der Lösung ist sowas wie, ich kann dir eine Software-Suite beschreiben, vielleicht ein bisschen Frontend, aber in welchen Workflows das reingeht, was dann konkret passiert in diesen Workflows, warum der User das dann gut findet. Aber es müssen nicht unbedingt Teams sein, die sagen, ich kann dir jetzt hundertprozentig erklären, wie man das technisch löst. Also Beispiel meines ersten Investments, Zeitgold, das waren beides keine, also Jan und Stefan sind keine Techniker. Die brauchten Kobi, der das denen erklärt, und die haben sich dann natürlich auch mit Kobi hingesetzt und anderen und gesagt, kann man das so machen oder so machen. Aber wir gehen erstmal ganz tief in diesen Problem- und Produktteil oder Lösungsteil rein. Und dann sprechen wir aber mit unseren Experten, zum Beispiel meinem Podcast-Partner Lutz Finger, der da wirklich großartige Erfahrungen einfach hat, und unserem Portfolio mit Leuten, die das in der Praxis schon mal gemacht haben, und holen uns ganz viele Meinungen. Du hast natürlich teilweise das Problem, dass die Leute ein bisschen biased sind aus der Historie und sagen, das kann gar nicht gehen. Und das ist ja genau das, was wir als VC auch zum Teil hören wollen. So, oh, das wäre aber interessant, wenn das dann gehen würde. Was würde denn dann passieren, wenn du so gerade so vordere Front der Forschung hast? Aber diese Antworten kondensieren wir und spielen die auch gerne an die Gründer zurück und sagen, guck mal, das sind die Risiken, die wir sehen. Hast du eine Ahnung, wie man die lösen kann? Wenn der Gründer sagt, du, weiß ich nicht, aber das wäre doch super, wenn, machen wir das auch teilweise mit den Gründern zusammen, dass wir dann wieder an Leute rausgehen und sagen, hey, wir wollen das irgendwie lösen, hast du eine Idee? Ne, weil ganz frühe Gründer, wir machen ja auch Pre-Seed, der weiß man es einfach noch nicht, aber du hast schon, wenn du mit den richtigen Leuten sprichst, so ein Gefühl, dass das theoretisch, technisch möglich wäre mit viel Daten oder weiterer Entwicklung, was man in der Forschung sieht. Ich lese teilweise auch Paper nicht so häufig, ist auch schwieriger. Meine Kollegin Nadja hat da sehr viel mehr Spaß dran. Aber genau, so ein bisschen träumen, was möglich wäre, und validieren, ob das technisch in den nächsten 1-2 Jahren auch wirklich möglich ist.
Das heißt, ihr habt ein gutes Verständnis, was mit AI aktuell bereits jetzt möglich ist und möglich wird. Und dann kommen Teams zu euch, die eine Vision haben von einer wirklich Lösung eines großen Konsumenten- oder B2B-Problems, Jasper. Und ihr matcht sozusagen diese technischen Möglichkeiten, die entstehen, auf das Problem und sagt, okay, ihr wisst, wo ihr hin wollt mit der Vision. Wir haben ein gutes Verständnis, dass das gegebenenfalls mit der Technologie klappen kann, auch wenn ihr jetzt, Stand heute, noch kein genaues Gefühl habt, wie das klappen sollte. Aber da gibt es ein Match, da sehen wir Potenzial.
Ja, du kannst de facto, ich meine, Transformers Paper ist, oh Gott, jetzt muss ich mal ganz stark nachdenken, 2017, also es ist schon länger her, und ne, wir haben eigentlich erst vor 1,5 Jahren wirklich den Erfolg gesehen. Es ist schon viel geklärt, zum Teil brauchst du den Compute Power, zum Teil brauchst du die Daten, zum Teil brauchst du auch einfach Teams, die das mal in der Praxis umsetzen, aber da kann man schon sehr leicht was verifizieren, wenn man Lust hat, Paper zu lesen.
Und die Zeit hat, Paper zu lesen. Das muss man, glaube ich, dazu.
Aber auch dafür gibt es eine Lösung, die heißt ChatGPT.
Ja, das stimmt.
Es ist noch nicht perfekt, aber einer meiner Lieblingsansätze ist so, hey, ChatGPT, please explain this in layman terms. Und dann dann kriegst du auch irgendeine Antwort.
Ja, ihr Lieben, wenn ihr gerade zuhört und selbst eine Firma, eine SaaS-Firma aufbaut, dann ist es sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr von potenziellen Kundinnen oder InvestorInnen nach SOC 2, ISO 27001 oder der HIPAA-Zertifizierung gefragt werdet. Das Vorhandensein dieser Compliance- und Security-Standards kann eurem Unternehmen erheblich beim Wachstum helfen und auf Kundenseite eine starke Vertrauensgrundlage schaffen. Aber wie so oft, der Prozess ist zeitaufwendig und sehr kostspielig. Vanta kann euch dabei helfen. Vanta automatisiert nämlich bis zu 90% euer Compliance- und Security-Reviews und macht euch in nur wenigen Wochen anstelle von Monaten auditbereit. Dadurch könnt ihr bis zu 85% der damit verbundenen Kosten einsparen und, ganz wichtig, Vanta skaliert mit eurem Unternehmen, um euch sowohl erfolgreich beim Markteintritt in neue Märkte zu machen, aber auch den Abschluss noch größerer Deals zu unterstützen. Um mehr zu erfahren, warum über 6000 schnell wachsende Unternehmen für Vanta entschieden haben, bucht euch eine individuelle Plattformdemo mit dem sehr sympathischen und kompetenten Vanta-Team auf www.vanta.com/artistonair. Euch eine gute Zusammenarbeit mit Vanta, geschrieben V-A-N-T-A. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Pod. Viel Spaß! Ich würde natürlich jetzt brennend drüber sprechen wollen, Jasper, welche Investments ihr in den letzten Monaten gemacht habt und vielleicht nochmal etwas generalistischer, wenn wir über Applications sprechen, was für unterschiedliche Kategorien gibt es denn aktuell schon, wo wirklich die Technologie wiederzufinden ist und gerne mit dir aber auch wirklich mal in einzelne Use Cases, einzelne Firmen reingehen, können eure sein, aber können, du hast glaube ich ein sehr breites Marktverständnis, auch weitere sein, die bereits hier bei uns in Dach, natürlich gerne in Dach, existieren, damit wir, glaube ich, den HörerInnen ein bisschen mal ein Gefühl geben können, was geht denn heute schon und was ist in Application auch schon umgesetzt?
Ja, also da muss ich mich leider sehr allgemein ausdrücken, weil wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wir haben wirklich 8 Teams gebackt, aber wir haben nichts announced. Also man okay. merkt, wir sind nicht so hinterher, das auch immer zu veröffentlichen. Herr Hüsing, falls ich Sie mal kurz adressieren darf an dieser Stelle. Aber das ist, ja, ich kann das allgemein auf jeden Fall machen. Ich will da jetzt noch nicht so weit was vorwegnehmen.
Also, darf ich da kurz einmal zwischenfragen, Jasper, weil das ist auch ein spannender Punkt. Warum announced ihr das nicht? Also was ist es sozusagen aufgrund der aktuellen Geschwindigkeit, die in der Entwicklung passiert, um einfach Vorteile nicht zu verschenken? Oder warum würdest du
sozusagen? Nee, es hilft den Teams nichts. Also wenn du gerade Pre-Seed Seed, also Pre-Seed heißt ja, ich weiß, wie ich das lösen will. Ich habe mit ganz vielen Kunden gesprochen. Also wir investieren jetzt seltenst in Teams, die kein Gefühl für die Kunden haben oder die potenziellen Kunden. Ja. So, und dann bin ich erstmal busy damit, überhaupt mein Produkt zu bauen. Da kann ich mich mit VCs, das ist ja, liebe Kollegen, also ihr macht das ja, also wir machen es ja genauso. Also das stört dann die Teams fast mehr und dann ist dann ein bisschen Ruhe hinterbringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt ja, also nicht, das sind ja nicht mal Pivots, das sind ja teilweise auch nur einfach Anpassungen. Das heißt, du hast irgendwas in der Presse und dann stimmt das nicht mehr so ganz. Es kann ja teilweise nur Kundensegment sein, ne? Und dann wirkt das von außen so ein bisschen so, oh, die eiern, was ja völlig normal ist, aber das eiern ja rum und das ist so. Und deswegen sehen wir da keinen Vorteil, da eine Veröffentlichung zu machen. Genau, und letzter Punkt ist, glaube ich, auch so ein bisschen für Recruiting. Das war früher mal richtig gut. Der Markt ist nicht mehr so, dass man, also die Teams machen das viel über Netzwerk, wir haben auch da viel Support von der Cherry-Seite, wir sehen da den Vorteil nicht mehr in der Veröffentlichung.
Das heißt, ihr werdet auch zukünftig keine Pre-Seed-Deals mehr veröffentlichen?
Das würde ich so nicht sagen.
Aber mit einer geringen Wahrscheinlichkeit.
Ich glaube, man kann so ein paar Sachen machen, wo es dann vielleicht so eher Consumer-Produkte oder wo man das Gefühl hat, da ist ein Konkurrent im Markt, der hat auch schon Funding, ja, so liebe Konkurrenz, so würden wir das dann auch wirklich machen und dann haben wir das Gefühl, unser Team ist viel besser und das hilft natürlich dann manchmal auch, wenn das dann öffentlicher ist, aber nee, also wahrscheinlich wenig.
Spannend.
Genau, aber was finden wir gut? Ich würde sagen, ein Segment, was wir sehr gut finden, ist der Mittelstand. Du hast ein Riesenthema gehabt, Software zu bauen für Mittelstand. Einmal hast du das ACV-Thema, da hast du ja bestimmt auch schon diverse Podcasts zu gehabt, also ACV versus der Customer Acquisition Cost. So, und das ist natürlich einmal, wie ich den Go-to-Market baue, aber auch die Produkte drumherum. Es lohnt sich halt weniger, ein komplexeres Produkt zu bauen im Mittelstand wie für die Großkunden. Man sieht das auch teilweise bei schnell wachsenden Firmen. Irgendwann ein Deal, ist es ein Slack, geht man ins Enterprise-Segment rein. Jetzt kann ich aber Software viel schneller und leichter bauen und ich kann auch komplexe Software bauen. Das heißt, ich kann mit einem viel stärkeren Kundenfokus, Problemlösungsfokus arbeiten und viel schneller iterieren, weil ich so leichte MVPs raushauen kann. Ich kann Figma Mockup machen und so tun oder mindestens mal das so präsentieren, als wenn es ein echtes Produkt wäre und kriege eine Reaktion drauf. Ich muss nichts mehr fertig bauen, ne, was so ist. Das ist super. Also da ist ein Segment, wo wir ganz viel immer noch sehen. Und man kann dann so ein bisschen, ich will jetzt nicht die Rocket-Schule replizieren, also ich glaube, weil das ist einfach, das wäre zu simplifiziert. Ne? Ich nehme ein Consumer-Produkt und bringe es nach Europa. Aber ich kann schon sagen, ich nehme ein Enterprise-Software-Produkt, simplifiziere es, so ein bisschen, was Wiz mit dem Orca-Produkt gemacht hat im Security-Bereich, und bring das aber dafür in einer leichteren, günstigeren, schneller implementierbaren Version an solche Leute, weil die brauchen einfach nicht die perfekte Lösung. So, das ist ein Segment. Das zweite Segment oder zweite Bereich ist so ein bisschen, was AI-Agents machen. Ich weiß, es ist auch so ein Standardtrend. Aber wenn du dir mal anguckst, wir hatten in der ersten AI-Welle das Thema Service to Software. Ich habe da viele Investments gemacht, wo einfach Serviceleistung von Menschen augmentieren oder ersetzen kann. Das machen die Agents jetzt halt auch schon sehr, sehr gut. Ne? Da gibt es Bereiche, ob es jetzt im Bereich Security ist, Red Teaming, Honeypots, ob es jetzt im Bereich Testing ist von Software, intern, extern, auch Observability, einfach, wie finde ich raus, ob meine Sicherheit da ist. Compliance ist auch nicht unähnlich, was ich da bauen kann, weil es teilweise sehr zwar regelbasiert ist, also da kann sich schon einer durchbewegen, aber ich muss Entscheidungen treffen und AI ist schon nicht schlecht im Entscheidungstreffen, wenn gewisse Patterns dahinter liegen. Also ich brauche da nicht immer eine simple, stumpfe, deterministische Rule Engine. So, und dann, ich würde sagen, dritter Bereich ist, oder dritte Thematik ist schon im Fintech. Fintech ist ja schon groß, hat aber eher so kleinere oder eher kleinere Margen versus Software. Und wir haben aber viele Transaktionen, wir haben viele Daten, da ist noch wahnsinnig viel Automatisierungspotenzial, aber die alten Software-Stacks sind schon nicht so ganz trivial bei den großen Banken, zum Teil eben auch die neuen Regulierungen etc., also viel Komplexität. Und wir sehen immer mehr Teams, wir haben da auch einige gebackt, die auch public sind, die einfach das leichter und effizienter machen. Weil gerade logischerweise Fintech ist ja etwas, was so prädestiniert für Software ist, solange es stabil läuft, solange man Fraud verhindert und solange die Systeme nicht zusammenbrechen. Und da sind einige Wettbewerbe rausgekommen, da wird auch sicherlich einiges veröffentlicht werden in nächster Zeit.
Die Kategorisierung habe ich sehr gut verstanden erstmal. Mhm. Ich will nochmal auf den AI-Faktor zugehen, ja, also sozusagen weniger komplexe Software aus dem Enterprise-Bereich bauen für den Mittelstand, gehe ich mit, ja, das ist, glaube ich, ein super Ansatz, um Produkte zu bauen. Da würdest du sagen, okay, die Chance von AI kommt in der Entwicklungsgeschwindigkeit des Codes und der Möglichkeit sozusagen da einfach viel schneller Produkte zu bauen und das sehr agnostisch im Mittelstand über ganz unterschiedliche Industrien. Habe ich das korrekt verstanden?
Ja, plus du kannst natürlich auch den Zugang zu solchen Produkten, also deswegen sehr gute Nachfrage, auch weil es mir gerade hilft, das nochmal zu erweitern, was das Interface angeht. Ich kann jetzt ja auch, also nehmen wir mal Blue-Color-Bereich, ich kann jetzt mit dem Ding reden und ich muss dann nicht mehr, manchmal das Knöpfe anklicken schneller, aber ich kann mit dem Ding reden, ich kann Fragen stellen, ich brauche keine hochqualifizierten Data Scientists, sondern ich kann auch einfach so ein bisschen dieses Thema Sprache in SQL-Code, also um Daten aus der Datenbank rauszuholen und in Relation zu setzen, kann ich über ein sehr einfaches Interface abfragen und brauche da keinen SPSS oder eine SAP-Maske für. Das ermöglicht natürlich gerade kleineren Firmen, die eher generalistischere Leute haben, weniger Spezialisten und eher komplettere Software-Suites kaufen wollen und nicht Best of Breed, mit einfachen Interfaces zu adressieren. Das nächste Ding ist aber auch, was so Entscheidungsfindung angeht, nehmen wir mal Pharma, große Pharmafirmen, die haben natürlich massive Menschen dahinter, die Daten auswerten, die Daten diskutieren, analysieren. Ich sage jetzt nicht, dass wir plötzlich nur mittelständische BioNTechs bekommen, aber auch BioNTech hat mal klein angefangen. Du kannst natürlich mit AI ganz anders Daten analysieren und damit umgehen. Dritter Punkt, du kannst halt weltweit leichter Vertrieb machen. Also da gibt es Sachen wie Marketing-Tools, du kannst E-Mails automatisiert schreiben, du hast dir bestimmt 1000 Sachen dazu anguckt, du kannst E-Mails, die zurückkommen, antworten, verstehen in Automatisierungsketten, ich brauche nicht so viel Mitarbeiter. Ich kann aber auch einfach mal das Internet leichter scrapen, verstehen, was auf den anderen Webseiten los ist, mein Produkt analysieren, da gibt es mittlerweile so Competitor-Analysis, Beobachtung, wir haben das ja auch, wir scrapen ja auch das Internet bei Cherry und nutzen dafür sicherlich das eine oder andere AI-Tool oder die eine oder andere AI-Logik. Und dann kannst du natürlich sehr, sehr schön jetzt auch so Marketing-Videos automatisiert bauen. Ich weiß nicht, ob du mal Synthesia ausprobiert hast, kannst dich selber dann da multiplizieren. Also viele Sachen, wo man vorher gesagt hätte, oh mein Gott, wie bringe ich das eigentlich schnell an den Mann, wie skaliere ich das eigentlich schnell? Ich muss immer zu so Firmenmessen gehen. Die Firmen sind ja auch leichter ansprechbar mittlerweile dank Covid und so weiter. Das hat dann gar nicht mehr so viel mit AI zu tun, aber AI macht die Automatisierung des Ganzen leichter und ich muss nicht mehr diese komplexe Software dafür bauen.
Das hört sich so ein bisschen an, Jasper, als wenn so Sales und Marketing Tech bei euch auch ein spannendes Feld ist, was ihr euch verstärkt anguckt, oder sagt ihr eher, das sind so Begleiteffekte, die jetzt eher Operating Systems im Mittelstand in bestimmten Industrien halt irgendwie zugute kommen, aber die selbstständig nicht wirklich Venture Cases sind. Warum, frage ich? Wir haben oftmals so ein bisschen die Diskussion, wenn wir sagen, okay, die großen Suiten, HubSpot und Salesforce, die werden diese ganzen sozusagen Funktionalitäten für E-Mail Answering, E-Mail Generation und so weiter, werden die eh absorbieren und integrieren und sozusagen singuläre Sales-Tech-Lösungen, schwierig. Wie guckt ihr da drauf? Kleiner Exkurs.
Ja, kleiner Exkurs. Also ich glaube, wenn man sich da ein Praxisbeispiel anhören möchte, der Des, einer der Gründer von Intercom, hat auf Unsupervised Learning von Redpoint damals zu erzählt, was Intercom gemacht hat letztes Jahr, zu deinem Punkt. Sehr viele Sachen, wo ich quasi auf einem starken Datenschatz sitze, als HubSpot, und ich habe natürlich auch die Einverständnis meiner User, dass ich diesen Datenschatz benutzen darf, dann kann ich natürlich sehr viel Automatisierung machen. Also wenn die Leute eh über mich automatisierte E-Mails rausschicken, natürlich sollte ich die mit Large Language Models verbessern und auch die Antworten darauf. Also das macht total Sinn. Dann auch so ein Salesforce kann natürlich ganz andere Analytics plötzlich mal reinbringen. Vielleicht, ich habe mal gehört, dass die Reports sind nicht so gut. Ich habe das letzte Mal vor 3 Jahren welche gemacht selber. Aber so, und das sind jetzt auch ja sicherlich keine großen Produkte. Alles, was aber im Kern sehr proprietär Daten erstellt, verwendet, auch enriched, kann schon eine eigenständige Suite werden. Also ich versuche jetzt mal kurz, konkreter zu werden. Meine Lieblingsfirma Jasper AI, weil sie ja meinen Namen unbedingt benutzen mussten, die sind ja angefangen auch mit Textgenerierung und haben sich ja immer mehr, also jetzt gibt's ja auch noch, in Richtung Marketing Suite entwickelt. Also was ist eigentlich mein proprietäres Wissen? Mein proprietäres Wissen ist, du schreibst ein Ad oder eine E-Mail, du verstehst die und ich sag dir jetzt, wie du die besser machen kannst und baue das in so eine Art Workflow-Tool und alles ein. Jetzt kannst du sagen, da hast du die Marketos und die ganzen Marketing-Automation-Firmen da draußen, die können das auch. Ja, wahrscheinlich können die das auch. Aber wenn du das eben nicht auf Enterprise-Lösungen baust, sondern sehr simpel und einfach, hast du schon eine Chance. Das ist jetzt das Blöde, warum kann ich das erzählen? Weil ich das natürlich schon viel gesehen habe da draußen und das jetzt auch, gibt einfach viel Konkurrenz. Aber wenn ich sozusagen diesen Feedback-Loop intern bei mir habe und das in einem schönen User-Interface für dich so mache, dass du mit dieser AI auch arbeiten kannst, weil die produziert ja nicht immer nur was Richtiges, du möchtest dein eigenes Firmenwissen einfließen lassen, ne? Du hast ja auch also gute Sales-Leute und gute Marketeers haben ja auch ein Gefühl dafür, was funktionieren könnte. Das ist ja dann schon das menschliche Gehirn, was da ein bisschen kreativer ist. Und das in ein Toolset einzubauen, da sehen wir noch total was an Fähigkeiten, weil das kann ein HubSpot nicht, da haben die nicht die Denke für, ne? Das ist eher ein Infrastrukturprovider, würde ich mal sagen. Das Gleiche siehst du bei den Headless-CMS-Systemen. Ich will die jetzt nicht schlecht reden, das ist total wichtig, weil die endlich mal Flexibilität reingebracht haben, aber die sind ja per se keine intelligenten Systeme, das ist eine Infrastruktur, deswegen haben wir zum Beispiel in Ninetailed investiert, die einfach diese personalisierte Experience, wie sie es nennen, also, dass du, wenn du auf die Webseite kommst, was anderes siehst als ich, auf Basis meines übrigens noch nicht mal eingeloggten Profils, sondern nur auf Basis meines Verhaltens, das ist natürlich ein proprietäres Wissen, worauf du eine ganze Firma bauen kannst.
Ich nehme mit, es macht weiterhin Sinn, sich Sales-Tech und Marketing-Tech-Lösungen als GründerIn anzuschauen. Es gibt Potenzial und auch ihr mit Cherry guckt da schon drauf, weil ihr sagt, okay, der Markt ist so groß, der Anwendungsfall ist so breit, wenn man da wirklich Best-in-Class-Produkte baut für kleinere Use-Cases, wie du immer sagst, dass man erst wirklich ein Problem für ein bestimmtes Kundensegment sehr, sehr umfangreich löst, dann ist auch ein HubSpot und ein Salesforce keine Gefahr, weil die eher Infrastruktur bauen und sich mit diesen Themen jetzt nicht umfassend beschäftigen.
Das sind breite Lösungen. Also eine schöne Firma, die man ja vielleicht kennt, ist ein Viva. die für Healthcare quasi ein Salesforce gebaut haben. Ist auch ein paar Milliarden wert. Also genau zu deinem Punkt, ne? Man kann sich schon sehr, sehr gut spezialisieren. Es geht ja am Ende darum, ich muss ja Ergebnisse für den Kunden liefern und je vertikalisierter, fokussierter ich das am Anfang mache, desto besser ist es wahrscheinlich auch. Ja.
Gehen wir mal zurück zum Mittelstandssegment. Erstmal, weil da würde mich natürlich schon interessieren, gibt es so ein bis zwei Beispiele, ich habe verstanden, du darfst noch nichts announcen, aber jetzt im Markt hier vielleicht in Deutschland, wo du sagst, hey, das ist ein Team, die haben das ganz gut gemacht, die haben sich vielleicht wirklich eine Enterprise-Lösung genommen aus den USA, haben das ein bisschen downgesized und sind dann im Mittelstand vielleicht auf eine bestimmte Industrie, auf ein bestimmtes Vertical gegangen und haben eine sehr, sehr starke Umsetzungsgeschwindigkeit aufgrund von AI hinbekommen. Wenn dir was einfällt, freue ich mich, da mal kurz drüber zu sprechen. Und vor allem natürlich, wer das ist, was sie machen.
Ja, ich glaube, ist auch eine Portfoliofirma von uns. Ich weiß gar nicht, ich leite mir das jetzt mal her. André, bitte bring mich nicht um. Aber wenn du dir Takto in unserem Portfolio anguckst, das ist ja im Endeffekt schon eine Lösung, wo Supplier sich onboarden im Mittelstand.
Was macht Takto konkret vorab gefragt?
Software Suite. Ja. Die mir als Produzenten, Manufacturer in Deutschland, also europaweit natürlich, aber die haben ja in Deutschland angefangen, ermöglicht, meine ganzen Supplier drauf zu onboarden. Ich habe komplette Transparenz in einer standardisierten Version, was die da tun, wie die bei mir kaufen. Das ist beim Lieferketten-Transparenzgesetz nicht ganz unwichtig. Deswegen gab es einen starken Schub letztes Jahr. Und jetzt kannst du sagen, Moment, das gibt's doch. Ja, gibt's auch einen Jagger, einen Ariba, super Sachen, ist aber wahnsinnig teuer. Und das ist halt, sag ich mal, nicht eine Kopie, aber es ist die gleiche Logik. Die haben angefangen auch mit mehreren Modulen, haben sie auch immer noch, kann man auf der Webseite sehr schön sehen und mussten natürlich auch erstmal ein bisschen iterieren, ne? Weil ich kann nicht mit der Jagger-Lösung für den Preis eines Mittelständlers an den Kunden rangehen, sondern ich muss natürlich gucken, so ein bisschen diesen Wedge oder most sellable Feature am Anfang finden. Und haben das halt sehr stark über das Transparenzthema natürlich gefunden. Aber dann auf der anderen Seite habe ich danach einfach unglaubliche Erleichterung. Also ich habe das, und lieber André Britte wieder, ne, ist jetzt meine Meinung, so ein bisschen mit Personen verglichen. Endlich muss ich nicht mehr mit den Leuten dauernd telefonieren, hinterherrennen, Faxe kriegen, was weiß ich, was die gemacht haben, sondern ich habe halt alles in einem System. Die Supplier finden das natürlich am Anfang nicht so super. Ja, weil die erstmal sagen, wieso, hat doch bisher auch funktioniert, ich rede ja nur einmal mit dir, aber die Person auf der anderen Seite, die sagt ja super, danke, ich rede aber mit Hunderten von diesen Suppliern, die finden es natürlich großartig. Und eigentlich ist das System ja per se nicht neu, es ist ja eine Datenbank, die dahinter liegt mit einem sehr guten Frontend und guten Workflows.
Und das heißt, die Simplifizierung hat dazu geführt, dass wahrscheinlich das Price Tag da auch etwas niedriger war erstmal Das Bauen dieser Module, habe ich verstanden, das haben das Team schon hinbekommen, indem sie AI-gestützt einfach sehr, sehr schnell in der Entwicklung waren und wie du meintest, okay, sehr schnell iteriert haben, diese Most Valuable Next Features zu bauen und dann zu verstehen, okay, was funktioniert denn von diesen Modulen?
Ja, ich nehme an, dass da also viel auch in der Anwendung ist. Ja, sicherlich, die machen es ja auch schon länger, also vor 2023 nicht, aber genau, das ist ein Punkt. Da gibt es ganz andere Entwicklungen. Ne? Du hast jetzt standardisierte Frontends, du hast Open Source, du musst ja nicht mehr alles von Null in C++ schreiben, ne? Ja. Aber genau. Das ist sicherlich ein großer Teil davon, ja.
So wie wir das damals noch bei Zalando gemacht haben, ja. So
ja, siehste.
Konsole auf und los ging's. Ja?
Also ich auch nicht, wie das heutzutage auch immer noch aussieht, wie Programmierer arbeiten. Also es ist, da gibt's ja auch viele Startups, die wir gesehen haben, die das mal verbessern wollen, also Produktivität von Codern. Da muss man aber auch aufpassen. Wir machen immer sehr viele so Dinner in the Engine Room, nennen wir das, wo wir einfach Operator zusammenbringen, die auch über AI viel reden, also was ihre Produktivität erhöht. Und du brauchst halt schon eine gewisse Sicherheit, dass der Code da nicht total Spaghetti wird, der da rauskommt. Und die zweite Sache ist, glaube ich, interessant bei Firmen, die neue Produkte bauen. Du willst es ja auch mit sehr, sehr guten Code machen. Also nicht nur den okay-Standard, sondern du willst auch in einer gewissen guten Logik schreiben. Und da ist die AI natürlich noch nicht so weit. Ne? Das ist ja so ein bisschen das allgemeine Wissen des Internets und nicht die High-Class-Programmierer von Zalando.
Du hast bewusst gesagt, noch nicht so weit, Jasper. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage.
Es ist am Ende des Tages, ich meine, was macht AI? AI ist Pattern Recognition. Je mehr, deswegen war diese Token Length wichtig, Attention ist ja ein wichtiges Thema, also verstehe ich eigentlich wirklich alles end-to-end. Und je mehr ich davon erfasse, desto mehr kann ich es natürlich auch automatisieren. Und da kommen wir jetzt wirklich einfach hin.
So, und das ist bei Code wahrscheinlich etwas schwieriger, weil einfach die Tokenlänge, also die Länge des zu verstehenden Inputs extrem lang ist. Und das heißt, da brauchst du erstmal eine gewisse Kapazität, um das überhaupt sozusagen holistisch zu verarbeiten und dann da diese Patterns, die du gesagt hast, rauszuarbeiten und zu verstehen.
Ja, ich glaube im einzelnen Command sicherlich nicht, weil oder im einzelnen Schritt, aber ja. Im Gesamtkonstrukt, also wenn ich jetzt eine E-Commerce-Seite baue und wenn ich jetzt einen Marktplatz baue, was sind eigentlich die Unterschiede, was ist gut, was ist schlecht? Dieses gut, schlecht hast du ja auch nicht immer auf GitHub, was die ja teilweise genommen haben zum Training. Entschuldigung. Und dann hast du natürlich aber auch den anderen Punkt, so ein bisschen persönliche Vorlieben. Und da kommen wir dann eben in diese personalisierten Modelle rein. Übrigens, ein anderer Bereich wird halt Legal Tech sein. Alles, was kodifiziert ist an Regelwerk, deswegen Compliance auch total wichtig. Aber auch zum Beispiel im Medizinbereich, deswegen guckt man ja im Protein Folding, man guckt im Material Science Bereich etc. Chemicals wird sicherlich auch bald kommen. Also alles, was wo die Physik oder die Chemie und was wir alles in der Schule gelernt haben, mit Regeln da ist, kann AI halt irgendwann immer besser lesen.
Ja. Jetzt würde ich mal diesen zweiten Bucket, den du genannt hast, erstmal noch einmal mit dir gerne diskutieren, und zwar diese Agents, diese Agenten. Vielleicht einmal kurz erklärt für jemanden, der es noch nie gehört hat, was verbirgt sich dahinter?
Das ist, finde ich, relativ einfach für mich als BWLer zu verstehen. Ob ich es dann technisch richtig erkläre, ist eine andere Sache. Aber de facto kann man sich es ja so vorstellen. Wenn ich jetzt in meinen Chat was eingebe, dann prompte ich. Also ich sage, ich möchte bitte Folgendes von dir haben. Dann bekomme ich ein gewisses Feedback zurück und dann kann ich ja mit diesem Feedback arbeiten und sagen, oh, bitte nochmal, also oder mach's spezieller oder hey, ich habe nochmal eine zweite Frage in dem Zusammenhang. Und das ist fast schon ein Agent-Konstrukt, weil ich einfach schrittweise arbeite. Jedes Mal wird das Modell einfach gepromptet. So, und das kann ich jetzt, LangChain ist so ein Beispiel, AutoGPT war so ein Trend, AGI, hieß noch ein anderes Ding, kann ich jetzt ja theoretisch komplett automatisieren. Ich versuche das jetzt mal mit so einem If This Then That erklären. Also wenn du den Output bekommst, dann machst du bitte Folgendes oder nutze den Output und gib das in deinen Prompt an folgender Stelle rein. Und wenn was anderes kommt, mach bitte was anderes. So, das kann natürlich dann dazu führen, dass die Dinger völlig irre werden und so ein bisschen alleine das Internet durchlaufen. Wir haben da ein paar lustige Experimente auch gesehen, weil wie gesagt, wir crawlen ja auch mal das Internet nach tollen Gründern. Wenn ihr uns nicht anruft, müssen wir halt euch anrufen. Ich sage mal, der muss der Berg auch mal zum Propheten kommen. Mhm. Vielleicht sollten wir so den Crawler nennen. auf jeden Fall hast du dann im Endeffekt ein System, so eine Chain an Prompts, die kann auch multimodal sein. Also du kannst ja auch sagen, ich habe einen Text-Output oder aus dem Research, weil ich das Internet was gefunden habe, bitte generiere mir ein Bild da draus. Dann aus dem Bild, schau dir das Bild an, mach einen Text, dann generierst du eine Stimme dahinter und so weiter. So, und das Schwierige dahinter ist, an welcher Stelle muss ich jetzt eigentlich menschlich eingreifen und an welcher Stelle vertraue ich der AI oder dem Large Language Model, oder meinetwegen auch dem Computer Vision Modell, dass es die richtige Entscheidung getroffen hat. Und da ist das Experimentieren, das Testen so wichtig, Observability, so ein altes Stichwort. Und da sehen wir viel im Tooling-Bereich, im Open-Source-Bereich, aber auch Modelle. Und ich glaube, das Interessante ist, wenn man sich Wertschöpfungsketten anguckt, früher hat man das ja gelöst auch zum Teil über RPA, also Robotic Process Automation, weil es nichts anderes als Skripte war. Also ich habe einfach ein Regelwerk aufgeschrieben, so ein bisschen Visual Basic in Excel, das kann ich gerade noch schreiben. Und das war aber, das war relativ stumpf. Jetzt muss ich halt Entscheidungen treffen auf Basis von Daten oder Basis von Pattern, die ich sehe. Und da habe ich halt viele einfache menschliche Tätigkeiten, die ich wahrscheinlich darüber automatisieren kann und auch stabilisieren kann. Also wo ich dann zum Julius gehe und sage, Julius, pass auf, drei Möglichkeiten, welche hättest du gern? Dann drückst du auf den Knopf und dann geht's halt weiter. Ich glaube, gerade bei euch im Bereich Sales, Marketing, Automation ist das wahnsinnig spannend.
Jetzt gibt's viele GründerInnen, die genau das machen. Erstmal, du hast ein paar Beispiele schon genannt, ja? Also die wirklich Agents bauen für aber sehr, aus meiner Wahrnehmung, sehr spezielle Use Cases in speziellen horizontalen Anwendungsfällen oder bestimmten Industrien. Nichtsdestotrotz ist es in nicht wenigen Fällen so, dass da eigene Geschäftsmodelle probiert werden, daraus zu bauen. Ja?
Ja.
Wie schaut ihr da als Investor drauf? Also glaubt ihr, das ist ein zukunftsträchtiges Modell oder ist es zu fragmentiert, dass es wirklich ein Investment Case für ein VC ist?
Ja, ich glaube, die simple Antwort ist, man muss einfach wissen, welche Workflows im großen Teil repetitiv sind. Also ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. E-Mail kommt an. Nee, Entschuldigung, ich schicke eine E-Mail raus. Reaktion vom Kunden, lese ich durch, A, B, C, D. Das passiert wahrscheinlich ganz häufig. Und dann schicke ich ihm entweder die E-Mail oder ich rufe direkt an. Das passiert immer. Da gibt es aber viel Konkurrenz, auch relativ einfach zu bauen. Ne? Muss man natürlich auch mal machen, aber es ist relativ einfach zu bauen. Ich glaube, das Interessantere, was wir so sehen, ist im Admin-Bereich von großen Enterprises. Du hast das in der Buchhaltung, du hast das im Procurement immer noch. Du hast das sicherlich auch im Medizinbereich. Klar, das Nuance macht Transcripts. Da gibt es jetzt auch mittlerweile einige große Finanzierungen. Aber was ist eigentlich in den Transcripts von so einem Medical Report drin? Was ist da eigentlich die Next Action dahinter? Kann man schon zum Beispiel auslösen, dass man Medikamente kauft? Gleiches im Rechtsbereich, ne? Habe ich eine Zeugenaussage, dann gleiche ich die vielleicht ab. Was macht der Anwalt eigentlich für Tätigkeiten danach damit? Da kann ich schon eine ASA bauen, einen Agent, der da Hintergrund mit NLP schaut, was da steht, und dann gewisse Actions schon auslöst. Da muss aber jemand einfach tiefes Prozessverständnis haben. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wenn ich jetzt sage, ich bin neuer Gründer und ich habe keine Ahnung vom Legal Process in den USA, was übrigens leichter ist als logischerweise in Deutschland auf Basis, aufgrund von Regularien und so weiter und auch Digitalisierung. Ja, dann muss ich mich da erstmal hinsetzen und mir das alles angucken, wie so ein McKinsey-Berater mit einer Stoppuhr. Und das ist halt, das dauert halt lange, ne? Deswegen gucken wir halt natürlich mehr nach wirklich Domain-Knowledge bei mindestens einem im Team.
Aber mit Domain-Knowledge sagst du schon, okay, es gibt eigentlich in bestimmten Verticals Potenzial genug, dass auch so ein Agent-Modelle sozusagen wirklich, die sich auf iterative Automatisierung von Prozessen, komplexen Prozessen beschäftigen, dass auch groß genug, das Potenzial groß genug ist für einen VC-Case, um da was zu starten.
Genau, massiv. Also wir sind immer ein bisschen vorsichtig gar nicht ablehnend, aber wir führen immer eine Diskussion über den initialen Wedge und das initiale Segment, und das kann auch drei Segmente sein, aber wie du die Experimente drumherum aufbaust. Aber wir werden dann vorsichtig, wenn jemand sagt, guck mal, ich habe einen wahnsinnig tollen Schraubenzieher mit drei Köpfen, und der hat drei Schlitze, und ich habe aber keine Ahnung, wer das braucht, aber guck mal, das wäre doch wahnsinnig geil, wenn mal das jemand benutzen würde. Also ich glaube, das ist ganz simple Logik. Und was wir eher sehen, ist, dass jemand sehr dediziert in einem Bereich anfängt. Zum Beispiel gibt es im Vision jetzt immer mehr Firmen. Visio AI ist aus der Schweiz, hat Excel gebackt, auch ein tolles Team, die einfach, wo man sagen könnte, ja gut, das ist halt Vision und ist auch alt, aber die haben halt eine sehr gute Industrielösung gebaut. Und vielleicht hast du daraus dann auch irgendwann in einem anderen Bereich, kannst du dieses Tool anwenden, aber sie haben es halt für einen Bereich echt toll perfektioniert. Ich glaube, so muss man halt an diese Themen rangehen. Und alle anderen Teams haben es halt einfach schwer, weil sie sich zu sehr auf das Werkzeug und nicht auf die Lösung konzentrieren.
Ich nehme mit, Jasper, sehr viel Optimismus. Ja, wir werden starke Effizienzgewinne sehen in den Modellen. Wir werden höhere Genauigkeit sehen. Du sagst, auch im Sales und im Marketing kann man sehr, sehr gute Spezialistenlösungen bauen neben den großen Suiten. Du sagst, es gibt spannende Modelle auf der Agentenseite. Das ist ja ein motivatorischer Schub für 2024 für alle Zuhörer. Ich danke dir für diese Einordnung des Standes von AI in SaaS bei uns. Wir könnten wahrscheinlich darüber noch 20 Stunden länger sprechen, würde aber an der Stelle einfach verweisen, euch weiter zuzuhören in eurem Podcast. Da geht es sehr, sehr tief rein in inhaltlichen Themen. Und ich weiß, dass ihr mit Cherry auch das ein oder andere Event zu dem Thema macht, wo man als GründerInnen sicher auch gern willkommen ist, oder?
Ja, das gibt's. Podcast müssen wir wieder aufnehmen. Jetzt haben wir auch endlich wieder ein bisschen Zeit. Vielen Dank, Julius, aber gerne. Lass uns weiterreden.
Machen wir. Ist vielleicht in deiner heutigen Restaurantempfehlung, Jasper. Du weißt ja, am Ende wollen wir immer noch einen kulinarischen Tipp von dir hören. Kann natürlich in Berlin sein, aber wenn du sagst, hey, ich habe ein Restaurant in Rom, wo ich immer hingehe, was ihr unbedingt mal ausprobieren müsst, nehmen wir auch das. Als Wiederholungstäter hier im Podcast hast du natürlich ein breites Optionenfeld.
Also ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht vorher und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das Restaurant noch lange gibt, von daher ist es auch gut. Ich bin ja ein großer Fan von Tel Aviv, ich hatte da zwei Firmen, einfach von der Restaurantkultur, Lebhaftigkeit, und ich habe das im Bertha in Berlin wiedergefunden. Ich habe gehört, dass das vielleicht nicht weitergeht, also von daher hoffentlich, wenn es noch weitergeht, geht auf jeden Fall mal hin. Ist ein bisschen wie in Tel Aviv.
Cool, nehmen wir in die Shownotes. Vielen Dank, Jasper, für deine Zeit heute und viel Erfolg beim weiteren Investieren in spannende AI-Startups. Wir werden es leider nie erfahren, wer es ist, habe ich verstanden, aber vielleicht lässt du dann auf dem Artist Summit zumindest mal den einen oder anderen Tipp links liegen. Danke für deine Zeit.
Danke dir, Julius.
Ganz herzlichen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören in dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mitnehmen können zum Thema künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf die SaaS-Industrie. Ich verabschiede mich an dieser Stelle aber nicht, ohne euch nochmal hinzuweisen auf den Artist Circus. Nur noch 3 Wochen bis zum Circus in Berlin. Wir haben die letzten Tickets, die diese Woche rausgehen, und freuen uns auf ein Mega-Festival mit euch. das Sales Enablement und Trainingsfestival in Europa, das erste und einzigartige, gemacht für SDRs, AEs, Pre-Sales-Team, aber auch Customer Success. Wir freuen uns auf einen vollen Tag und eine volle Nacht mit euch, mit dem besten Content der europäischen Superstars und ICs. Wir freuen uns auf Competition, Team gegen Team, eine super spannende Party, aber auch den neuesten Tech-Stack, die neuesten Tech-Tools, die wir euch präsentieren werden. Wer noch nicht dabei ist, schaut mal drauf auf www.artist-circus.com und sichert euch eines der letzten Tickets. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir und von Jasper Masemann. Bis dahin. Ciao, ciao.